wir fangen an mit Sven Uckermann. Der macht den, wie wir hier in der Pre-Show schon gehört haben, den auch Menno-Podcast. Und heute, nachdem wir das letzte Mal besprochen haben, wie man ein U-Boot richtig baut, will er uns heute erklären, wie man es besser nicht macht und was dabei alles schiefgehen kann. Also viel Spaß auf der Bühne und Sven, ja. Stage is yours.
Danke. Ja, how not to build a submarine. Wie gesagt, letztes Jahr gab es einen tollen Vortrag, kann ich nur empfehlen. Oder auch im Corporate Design, U-Boot taucht nicht. Ich komme aus Kiel. Kiel hat mit U-Booten sehr viel zu tun. Zum Beispiel auch die Brandtaucher, das erste U-Boot Deutschlands, wurde in Kiel getestet. Erst nicht so erfolgreich, da musste man eine Besatzung schon mal aus dem Wasser holen. Und als Kieler läuft man auch immer an dem guten Herrn vorbei. Den kleinen Zeitungsjunge vor dem Kieler Verlagshaus, der Kieler Nachrichten. Das ist Karl Adolf Schlitt, Landrat gewesen, Verlagsinhaber zum Schluss, hat die Kieler Nachrichten geführt. Und der hatte sich gewünscht, als bescheidener Mensch, wie er ist, man möge ihm doch keine Abschiedsparty geben, man möge ihn doch einfach als jungen Zeitungsjungen vors Verlagshaus in Bronze stellen, was man halt macht, wenn man bescheiden ist. Dadurch ist es den meisten Kielern ist er bekannt als Verlagsgründer der Kieler Nachrichten. Mir ist er eher bekannt als der Shit-Schlitt. Er war nämlich im Zweiten Weltkrieg der Kommandant der U-1206, einem sehr modernen U-Boot. Das 7C-U-Boot, das war wirklich die neueste Technik zu der damaligen Zeit. Die hatten nämlich im Gegensatz zu den Vorgänger-U-Booten keinen Fäkalientank. Die haben halt die Möglichkeit gehabt, das war ja ein bisschen unangenehm, so Fäkalien gären in U-Booten, wenn man da einfach nur in so ein Dixi-Klo kackt. Die hatten die Möglichkeit, das hatte die U-Boote sonst immer gestört, man musste halt immer zum Fäkalienloswerden auftauchen. Und die haben jetzt ein System eingebaut, wo man mit Überdruck diese Fäkalien loswerden konnte. Man sagte dazu auch einen braunen Stern schießen, weil Signalraketen rot, grün, blau kennt man und die U-Boote hatten jetzt die Möglichkeit, eine braune Signalrakete zu schießen. Dafür hatten sie einen extra Klosettfachmann an Bord. Ein Maschinensoldat kriegt eine Spezialausbildung nur zum Bedienen dieser Spülung. Also wenn euch irgendjemand in einer Bar mal sagt, er war bei den Spezialkräften bei der Bundeswehr oder beim Militär, eine Spezialausbildung kann auch unfallfrei eine Toilette bedienen bedeuten. Ja, das muss nicht unbedingt Rambo sein, das kann auch sein, das richtige Ventil im richtigen Zeitpunkt öffnen. Nun, unser Freund Schlitt war der Meinung, ich bin hier Chef, ich bin hier der leitende, ich bin der Kommandant, ich kann das alleine. Ich brauche da nicht jemanden rufen, der die Ventile in der richtigen Reihenfolge bedient. Stellte sich raus, er hätte jemanden rufen sollen, der sich damit auskennt. Er hat also kurz vor der Küste Englands ist er auf die Toilette gegangen, hat dann ein bisschen ein paar Reglern gedreht und dann ist auch die Toilettenwurst verschwunden. Die ist ihm entgegengekommen mit Hochdruck, weil sie waren halt unter Wasser. Druckunterschiede sorgten halt jetzt dafür, dass die Fäkalien plus Seewasser eindrangen. Durch die Konstruktion dieses U-Bootes befand sich unter der Toilette der Batterieraum. Die damaligen Batterien reagieren auf Fäkalien und Seewasser sehr reizend und bildeten Chlorgas, was der Stimmung an Bord jetzt auch nicht unbedingt weitergeholfen hat. Also sind sie schnell aufgetaucht und haben das U-Boot verlassen müssen. Leider sind dadurch 4 Soldaten gestorben, aber der Rest ist dann in britische Gefangenschaft geraten, wo denn unser Kommandant Schlitt, der Shit-Schlitt, denn den Rest des Krieges verbracht hat. Womit wir hier den Fall haben, dass das erste Mal durch einen Fäkalienschuss ein U-Boot versenkt wurde, ist auch der einzige Fall in der Geschichte. Durch diesen Konstruktionsfehler dieser U-Boote konnte man halt, wenn man ein Chef war und Scheiße gebaut hat, im wahrsten Sinne des Wortes, das ganze Ding zum Untergang bringen. Wie gesagt, wenn man ein U-Boot richtig bauen will, da im Hintergrund, der Talk kann ich nur empfehlen. Allerdings ist es eine gute Idee, das U-Boot in Ruhe zu testen. Es gibt aber auch bescheuerte Ideen, was man mit U-Booten machen kann. Da hat das Militär einige von gehabt. Zum Beispiel hat sich mal überlegt, hey, wir bauen doch einfach mal ein Radar-U-Boot. Weil es ist total doof, wir haben jetzt Radare, wir könnten jetzt die sowjetischen Bomber früh genug erkennen. Aber natürlich wird ein Schiff, das ein Radar hat, ist natürlich das Ziel Nummer 1. Sobald ich also erkenne, da kommt ein russischer Angriff, sowjetischer Angriff zur damaligen Zeit, würde ja das erste Ziel diese Radaranlagen sein. Hat man sich gedacht, wir bauen jetzt das Ganze auf U-Boote, dann können wir schnell verschwinden. Wir erkennen den Angriff und dann tauchen wir sofort ab. Dem geneigten Physiker fallen jetzt zwei Sachen auf. Erstens, der Horizont ist je beschränkter, je näher man dem Boden ist. Ja, also je besser, je höher ich ein Radar montiere, desto weiter sieht dieses Radar. Das ist das erste Problem. Das heißt, ein Radar kurz über der Wasseroberfläche sieht nicht sonderlich weit. Das zweite Problem ist, diese Aufbauten, das ist komplinuckelte Elektronik. Das sind bewegende Teile. Das sind interessante Problemchen, die dann halt bei Unterwasserfahrt dafür sorgen, dass die auch nicht sonderlich schnell unterwegs waren. Hat sich nicht sonderlich lange durchgesetzt. Die sind so 3 oder 4 Jahre im Dienst gewesen, diese Umbauten der Amerikaner. Und dann fiel einem auf, hey, wir könnten so ein Radar auch in ein Flugzeug einbauen. Ne, wer hätte auf die Idee gekommen, also so Flugzeuge tun das dann halt auch. Die Amerikaner hatten auch die Idee, wir könnten ja unter Wasser Fracht transportieren im Kriegsfall. Das ist ein Transporthelikopter, der auf diesem U-Boot landet. Ne? Nur so Größenverhältnisse. Man hat dann allerdings festgestellt, Wasserwiderstand ist größer als Luftwiderstand. Ich müsste hinter jedem U-Frachter noch einen U-Tanker hinterher schicken, weil die Dinger verbrauchen Sprit. Ups, wer hätte das denn sein können? Dann hat man auch versucht, Flugzeugträger zu bauen. Das war noch im Ersten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg hat man damit auch rumexperimentiert. Da hat man festgestellt, größere Verbünde, die man wasserdicht hinkriegen muss, funktionieren nicht sonderlich gut. Haben die Japaner halt im Zweiten Weltkrieg massiv noch mit experimentiert, weil sie dachten, damit könnte man Amerika noch angreifen. Man schickt halt ein U-Boot als Flugzeugträger kurz vor die Küste, lässt es da auftauchen. Nachteil ist, diesen Hangar wasserdicht zu kriegen, das geht nicht so ganz so schnell. Das heißt, wenn man da jetzt gerade einen Angriff hatte und der feindliche Flieger kommt, dann musste man halt irgendwie diesen Hangar wieder dicht kriegen. Das hat nicht sonderlich gut funktioniert. Nach dem Ersten Weltkrieg kam man auch auf die Idee, wir könnten ja so Geschütze auf U-Boote bauen. Man hatte Schlachtschiffe und so Begrenzung gemacht nach dem Ersten Weltkrieg. Man hatte dann aber übersehen, dass es ja nur für Überwasserschiffe gilt mit den Geschützen. Man hätte also beliebig große Geschütze auf Unterseefahrzeuge montieren können und wäre mit den Verträgen fein gewesen. Das haben die Franzosen gemacht, die Amerikaner haben mit experimentiert, die Briten haben alle festgestellt, ja irgendwie so große Rohre mit beweglichen Teilen und wasserdicht funktioniert nicht sonderlich gut. Besonders ist die Surkow zum erwähnen, das war halt in dem Ersten Weltkrieg konzipiert, nach dem Ersten Weltkrieg gebaut, ein französischer U-Kreuzer, der sich quasi der Gefangennahme durch die Nazis entzogen hat, sich dann noch bis Amerika durchgeschlagen hat, dort an den Amerikanern ein wenig geholfen hat, denn aber auf Höhe des Panama-Kanals mit einem Tanker zusammengerauscht ist und dort leider die gesamte Besatzung, so circa 150 Seeleute, den Tod gefunden haben. Das ist das größte Unterseeunglück gewesen, bis die Briten gesagt haben, das können wir besser. Das ist jetzt das zweitgrößte Unterseeunglück. Das größte Unglück gilt der K-Klasse. Die K-Klasse war ein Entwurf, den die Briten gemacht haben. Sie haben sich überlegt, wie kriegen wir ein Unterseeboot möglichst schnell? Da gibt es natürlich nur eine Lösung, wir machen es dampfgetrieben. Dampfgetriebenes U-Boot ist völlig logisch, weil man muss halt ein Maximum an Überseegeschwindigkeit, also Überwassergeschwindigkeit hinkriegen, weil das hat die britische Seekriegstaktik so vorgesehen. Die Briten, man muss es verstehen, also das war, wie gesagt, ne, 1900 und Peng, die Briten haben halt einfach Seekrieg durchgespielt. Die Briten haben verstanden, wie Seekrieg funktioniert, weil sie hatten ja immerhin Lord Nelson. Und darauf 1805 war die Schlacht von Trafalgar, haben sie halt ihre gesamte Flottenstruktur aufgebaut. Ne? Man ist mit Segelschiffen in einer Linie hintereinander hergefahren und hat dann mit den Kanonen seitlich aufeinander geschossen. Und das hat ja funktioniert gegen die Franzosen und das muss also auch in der Zukunft funktionieren. Daraufhin haben die Briten ihre gesamte Flotte darauf strukturiert, dass halt Linienschiffe in der Linie hintereinander herfahren. Also auch Dampfschiffe und nachher Dieselgetriebene. Ja, und U-Boote, die mussten ja mit der Linie mithalten. Weil U-Boote waren ja Begleitschiffe, die sind da an der Seite lang gefahren und die mussten dann, wenn so ein Schlachtschiff halt seine 20 Knoten fährt, dann musste das U-Boot natürlich auch 20 Knoten fahren. Und ist egal wie, dann baut man halt Dampfantrieb an. Das sorgte dann halt für so ein Schiffchen, das 100 Meter lang war. Wie gesagt, Schornsteine zum Umklappen hatte. Die Idee war halt, sie fahren mit der Flotte mit und kurz vor der gegnerischen Flotte tauchen sie dann halt ab, um sie dann in einer Zangenbewegung anzugreifen. Genial. Man hat das dann gebaut, die U-Boote, da hatten einige, und stellte dann halt fest, dass es ein paar Probleme gibt, wenn man ein U-Boot mit Dampf antreibt. Da hätte man vorher nicht drauf kommen können. Also K3 hatte eine Testfahrt mit dem König dabei in seiner schönen Admiralsuniform mit seinen ganzen Medaillen, wollten sie ihm zeigen, wie geil diese neue Wunderwaffe funktioniert. 1916 halt die Testfahrten und im Dezember hatte man halt den König an Bord und wollte zeigen, wie man abtaucht. Da ist man abgetaucht auf 45 Meter Wassertiefe. Bei einem Boot, das 100 Meter lang ist, ist 45 Meter Wassertiefe ein Problem. Die sind nämlich mit der Schnauze in den Schlick gerauscht, was halt in der Nordsee halt mal vorkommt. Und das Heck mit der drehenden Schraube drehte halt in der Luft. Man drehte zwar auf Rückwärtsfahrt, aber da passierte halt nicht viel. Man hatte den König an Bord und zeigte halt, was man kann, nämlich nichts. Nach 20 Minuten kam man aus der misslichen Lage raus, der König wurde brav wieder an Land verfrachtet und man hatte noch so ein paar andere Probleme, die man während den Testfahrten festgestellt hat. Also so kleine Probleme, dynamischer versus statischer Auf- und Abtrieb bei 100 Meter Länge, wenn da mal eine Welle draufkommt, dann geht es halt mal plötzlich nach unten, Hebelwirkung und sowas. Dampfkessel sorgen übrigens auch für ziemlich viel Wärme. Also wer es noch nicht weiß, Dampfkessel basieren darauf, dass man Wasser verkocht. Deswegen musste man große Lüfter einbauen. U-Boote und große Lüfter sorgen jetzt wiederum für andere Probleme. Diese Lüfter dann nämlich beim Tauchfahrt dicht zu kriegen. Dann hatte man das Problem, man lag sehr tief im Wasser. Wenn jetzt eine große Welle kam, konnte die durch die Abluftanlage in den Kessel schwappen. Heißes Wasser und Dampfkessel vertragen sich nun auch nicht sonderlich gut. Dann kam es dazu, dass man jetzt sehr viele Dichtungen brauchte für alles Mögliche. Und diese Dichtungen sorgten dafür, dass sie nicht immer dichteten. Weswegen der Kommandant bei dem Abtauchvorgang so ungefähr 100 bis andere Quellen sagen 500 verschiedene Dichtungen bitte zu kontrollieren hatte, bevor er das Luke hinter sich zumachte, um zu sagen, okay, wir sind jetzt auf Angriffsfahrt. Das Abtauchen, je nach Quelle, dauerte auch ungefähr 30 Minuten. Wir erinnern uns dran, die Idee war, mit der Flotte mitzufahren, kurz vor Gegner abzutauchen, weil man war dann unter Wasser langsamer, um den Gegner anzugreifen. Eine halbe Stunde unter gegnerischer Beobachtung, jetzt in Ruhe das U-Boot wasserdicht zu machen, um dann abzutauchen, war jetzt vielleicht auch nicht optimal. Und man hatte das Problem in der Linienfahrt, man fährt halt hintereinander her, ne, so der Linienformation, und muss die Abstände zum Vordermann genau einhalten. Ne, man fährt relativ dicht aufeinander her. Das ist so Kolonnenfahren mit dem Auto. Jetzt ist das eine, ihr stellt euch vor, ihr seid mit drei LKWs, einem SUV und einem Go-Kart unterwegs. Der Fahrer des Go-Karts wird sich vielleicht auf der Autobahn ein wenig wundern, was die Abstände angeht und die Sicht und so weiter. So ähnlich fühlten sich die Kommandanten ihrer U-Boote, weil die Brücke halt nicht sonderlich weit aus dem Wasser rausguckte. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit irgendwelchen Schlachtschiffen oder so. Ne? Jetzt haben wir gesagt, diese Dinger waren 100 Meter lang. Jetzt kommt ein wenig Mathematik. Keine Angst für die Industriedesigner, wir kriegen es auch hin. Ja, wir haben 100 Meter Länge und eine maximal Design-Tauchtiefe von 50 Metern dieses U-Bootes. Wenn wir bei 10 Grad abtauchen, haben wir schon 18 Meter Höhenunterschied zwischen Bug und Heck. Wenn wir bei 30 Grad abtauchen, 30 Grad geolinear, ne, 45 Grad, dann sind das schon 50 Meter. Wir haben die maximale Tauchtiefe dieses U-Boots betrug 50 Meter. Designtechnisch intern hatte man es ausgerechnet auf 20 Meter Druckunterschied zwischen Heck und Bug. Das heißt, man konnte maximal mit ungefähr 10 Grad abtauchen, ohne dass jetzt irgendeinem eine Tür kaputt ging oder ähnliches. Das war jetzt nicht sonderlich optimal. Aber gut, das hätte man ja, ne, wie kommt man drauf, dass jetzt 20 Meter Tiefenunterschied bei 100 Metern, dass das ein Problem sein könnte, ne? Das kann sich halt nur in der Praxis rauszeigen. Und in der Praxis zeigten sich dann die Probleme ganz massiv bei der Schlacht bei der Insel May. Das ist der Fjord, der von Edinburgh rausgeht. Am 31. Januar 1918, also im Ersten Weltkrieg, verließ eine Gruppe aus 40 Schiffen die schottische Marinebasis bei Royth, ich krieg's eh nicht ausgesprochen. Die Kriegsschiffe sollten am nächsten Tag mit weiteren Verbänden bei Scapa Flow sich vereinigen und dann eine große Übung machen, die größte Übung der Home Fleet, um dann halt nochmal den Kriegseinsatz, Skagerrak-Schlacht und so weiter vorzubereiten. Dafür fuhren die Linienschiffe und Begleitfahrzeuge halt in einer Linienformation. Und die 12. U-Boot-Flottille mit K3, K4, K6 und K11, K12, K14, K17, 22, denn die als 13. U-Boot-Flottille fuhren halt im Verband mit. Es gab dort leider, nach 18:30 sind sie alle ausgelaufen, es wurde langsam dunkel, man hatte halt auch Angst vor deutschen U-Boot-Angriffen, deswegen fuhr man in Gefechtsformation. Und zwar mit verdunkelten Positionslaternen und keinen Funkkontakt. Das heißt, mit der schlechten Sicht, die vorderfahrenden Schiffe waren noch schlechter zu sehen, weil man ja die Lampen ausgemacht hatte. Und man sollte bitte nicht funken, egal was passierte. Und man fuhr natürlich, um es den U-Booten noch schwer zu machen, mit möglichst hoher Geschwindigkeit. Ne? Weil das ja einen U-Boot-Angriff erschwert, weil U-Boote sind ja unter Wasser langsam. Also fuhr man mit Maximalgeschwindigkeit los und man hatte dort quasi dann relativ gute Fahrt, bis man den Fjord fast verlassen hatte bei der Insel May, traf man auf einen Verband an Minenräumern, die sicherstellen sollte, dass dem Verband nichts an Seeminen entgegenliegt. Dafür musste jetzt der Verband mit den U-Booten und so weiter ausweichen, weil Vorfahrtsregeln gelten auch auf See. Ja, das Problem war, bei K14 verklemmte sich die Ruderanlage und K14 konnte nicht beidrehen. Ja, und als man dann endlich das Ruder wieder losgekriegt hatte und wieder lenken konnte, kam man allerdings auf den Weg von K22. Weil K22 hinter K14 hergefahren ist, bei schwacher Sicht, die drehten plötzlich und rauschten ineinander, da starben die ersten zwei Seeleute bei der ersten Konfrontation. Jetzt war allerdings das K22 so beschädigt, dass es nicht mehr vernünftig fahren konnte. Ja, und dann 27 Minuten später rauschte denn der Schlachtkreuzer Inflexible, unflexibel, voll in K22 rein und versenkte es damit. Die drei restlichen U-Boote merkten den Unfall, drehten um Hilfe zu leisten, womit sie dann in direkten Kollisionskurs mit dem restlichen Verband gerieten. Aber man hatte ja Funkstille befohlen, also so gesehen keine Angst, es war niemand informiert. Dann sind die restlichen U-Boote miteinander zusammengerauscht und auch andere Schiffe des Verbandes sind ineinander gerauscht. Insgesamt sah es dann danach so aus. Innerhalb von 75 Minuten verlor die britische Marine 105 Seeleute und zwei U-Boote. Vier weitere U-Boote und ein leichter Kreuzer wurden schwer beschädigt. Das ist der leichte Kreuzer. Es gilt als die verlustreichste U-Boot-Schlacht der britischen Marine ohne Beteiligung eines gegnerischen U-Bootes. Die K-Klasse wird immer noch in Erinnerung bleiben als das zweitschlechteste U-Boot der Welt. Und das war jetzt so der militärische Bereich. Jetzt kommen wir doch mal zum zivilen Bereich. Kommen wir zum schlechtesten U-Boot der Welt. Der Titan. Die Titan ist dadurch bekannt geworden durch Stockton Rush, dem Milliardär, der das Ganze gebaut, in Gang gesetzt hat. Und er ist ja auch bekannt geworden durch seine schönen vielen Zitate. Ne? Wie zum Beispiel, "You are remembered for the rules you break. And I've broken some rules to make this. I think I've broken them with logic and good engineering behind me. Carbon fiber and titanium, there's a rule you don't do that. Well, I did." Ja, es sind so schöne Zitate, die er da hat. Ich bin Norddeutscher. Wir haben in Norddeutschland ein Sprichwort, das genau auf diese Zitate zutrifft. Fuck around and find out. He found out. Ich weiß nicht, wer von euch Titan vorher schon kannte, das U-Boot. Den meisten von uns ist es ja durch die große Suchaktion in Erinnerung gerufen worden. Dass dann halt alle möglichen Organisationen weltweit zusammengearbeitet haben, ja, die dann halt mit allen möglichen Mitteln, US Coast Guard hat das gemacht und mit ganz vielen Flugzeugen und sonst was waren die unterwegs, brachten ganz viele unbemannte Tauchroboter an die Stelle, in der Hoffnung, dass man halt diese Milliardäre in ihrer kleinen Sardinenbüchse noch retten kann. Da habe ich es auch das erste Mal von Titan gehört. Ich habe dann an dem Tag noch die erste Podcast-Folge aufgenommen dazu. Und als dann am nächsten Tag klar war, dass es da nicht mehr ganz geklappt hat mit der Rettung, gab es gleich noch ein Update dazu. Und hier sehen wir halt schon mal die Hauptkonstruktionsmerkmale von Titan. Es ist halt ein also aus Carbonfaser verstärkten Kunstharz, ein Druckkörper mit vorne einer Sichtkuppel mit so einer Scheibe, wo man rausgucken kann. Und das Ganze mit so einem Titan-Halbkugel, vorn und hinten abgeschlossen. Wir waren bei Toiletten auf U-Booten. Die Toilette ist beim Aussichtsfenster. Wenn man sie nutzt, wurde da noch ein Vorhang zugezogen. Man sitzt dann im Schneidersitz da vor sich hin. Ich weiß nicht, für wen das jetzt eine geniale Urlaubsidee sich anhört. Also ich weiß nicht, wer von euch möchte für mehrere Stunden im Schneidersitz mit 4 oder 5 anderen Menschen in einem kleinen, engen Raum sitzen, wo einer vielleicht zum Frühstück, wir reden ja immerhin von Briten, Bohnen hatte. So 4 bis 5 Stunden. Und wenn ihr rausgucken wollt, müsst ihr sicher sein, dass keiner auf der Toilette ist. Wie jetzt so ein Dixi-Klo. Also es wurde immer viel gesagt, oh Gott, das Ding wurde mit einem PlayStation-Controller gesteuert. Das hätte mich nicht gestört. Aber diese restliche, ihr sitzt 4 oder 5 Stunden, ich weiß nicht, wer kann von euch längere Zeit im Schneidersitz sitzen? Da würde es schon bei mir aufhören. Und das war so diese Gesamtkonstruktion. Die Lampen sind übrigens aus dem Campingbereich, so aus dem Caravan-Bereich, die dort montiert sind. Und wie gesagt, Tauchtiefe geplant 4000 Meter. Dafür war das Ding ausgelegt, dafür war es berechnet. 96 Stunden Luftversorgung, auf die Luftversorgung kommen wir gleich nochmal, mit 5 Leuten dabei. Und wie gesagt, externe Kameras, knappes Gewicht von 9,5 Tonnen. Das ist auch der Hauptgrund, warum man das Ganze aus Carbonfaser gemacht hat. Carbonfaser kennen wir vielleicht aus dem Formel-1-Bereich. Es ist halt sehr leicht. Stahl hat den Vorteil, es ist leichter zu berechnen als Ingenieur. Es ist halt schwerer. Wenn ich etwas aus Titan oder Stahl herstelle, dann kann ich es halt mit klassischen Werkstoffkunden kann ich berechnen. Es verhält sich über eine gewisse Kurve vorhersehbar. Carbonfaser, wer Formel-1 kennt, wenn das Zeug splittert, splittert es sehr spektakulär. Sie wollten damit zur Titanic runter. Die Titanic liegt auf 3.803 Meter Tiefe. 380 Mal der Luftdruck, der um uns rum herrscht, ist dort unten vorhanden. Wenn ihr mich fragt, wenn das jetzt ein Hackerspace wäre und ihr sagt, hey, ich habe hier ein U-Boot gebaut, willst du mitfahren? Ne, also bei dem U-Boot vom letzten Jahr wäre ich mitgefahren übrigens. Die hatten gesagt, ja, hier, komm, wir haben hier einen Stahlzylinder, der ist für 200 Bar Atmosphäre getestet, dafür ist der gebaut. Und wir wollen in den Baggersee mit 20 Meter Tiefe tauchen. Das sind 2 Bar, 200 Bar Design-Spezifikationen. 2 Bar zu 200 Bar. Okay, kann man noch mitfahren. Die haben auch eine Luke gehabt, die kann man aufmachen von unten. Die haben ja dann auch mit Tauchequipment dort drin gesessen. Haben sie ja auch schon erzählt. Sie sitzen da mit Tauchequipment. So aus 20 Metern Tiefe kann man auch mit Tauchequipment noch aufsteigen. Aus 3.803 Metern Tiefe reicht einem das Tauchequipment nicht mehr. Und wie gesagt, 4.000 Meter Designtiefe, das sind 5% Reserve. Ich weiß nicht, wer mit 5% Reserve irgendwas macht. Also wenn ihr irgendwie Auto fahrt, 5% Resttankfüllung, ich weiß nicht, ob ihr damit unterwegs sein wollt. Ergebnis haben wir jetzt ja dann auch gesehen und die meisten Folien, die ich jetzt zeige, basieren auf der Untersuchung der US Coast Guard. Die war in den letzten Monaten, hat die US Coast Guard sich gesagt, so nach dem Motto, ja, es ist ein privates U-Boot, das geht uns nichts an, aber lass uns dann doch trotzdem mal eine Untersuchung machen, was alles schiefgegangen ist. Was schiefgegangen ist, dies ist alles zensiert. Also auch die Zensierung ist teilweise schiefgegangen bei den Dokumenten. Den blauen Kasten habe ich da nicht eingezeichnet. Das war die Originalzensierung der US-Regierung. Sie haben dort Zeugen vernommen, damit die nicht angegangen werden, sollten die alle anonym sein. Ja, gut. Also Sachen, die schiefgegangen sind, sind zum Beispiel auch, wer kennt den Sketch The Front Fell Off? Ja, denen ist auch mal die Front abgefallen. Dieser Titanendom war übrigens keine komplizierte Lukenkonstruktion. Ne? Man kennt das ja von so U-Booten. Ne? Man hat da ein Scharnier, da hat man so ein Ding, das dreht man und dann gehen da so Vorreiber in Position und drücken das Ganze gegen die Dichtung. Nein, bei der Titan mussten mehrere Schrauben manuell von außen geschlossen werden. Man hat das Ding also angesetzt und da ist jemand mit dem Akkuschrauber rumgegangen. Ich weiß nicht, es waren glaube ich 100 Schrauben und hat das Ding zugeschraubt. Und an dem Punkt wärt ihr ein Hackerspace und hättet mir gesagt, ihr wollt in einem Baggersee mit 5 Meter Wassertiefe mit mir eine U-Boot-Fahrt machen, mit diesem U-Boot, und hättet mir gesagt, da kommt denn einer mit dem Akkuschrauber und schraubt dich da ein. Spätestens an dem Zeitpunkt wäre ich umgedreht und hätte gesagt, nee, danke. Ja, also selbst bei 1 Meter Wassertiefe, also egal bei welcher Wassertiefe, selbst wenn das Ding an Land gestanden wäre und ihr hättet mir gesagt, ihr nehmt einen Akkuschrauber und schraubt mich da ein. Nein. Und da haben Leute mehrere hunderttausend Dollar damit bezahlt, dass das Sicherheitskonzept war, der Praktikant mit der Akkuschraubmaschine macht das Ding jetzt dicht. Und das hat so gut funktioniert, dass dann nach einem Tauchgang, das ist übrigens der Tauchgang vor, also einer der Tauchgänge vor dem Unfall, da ist vorne einfach nach dem Auftauchen dieser Titan-Halbkugel einfach mal abgefallen. Passiert halt mal, ne? Da hat man auch so tolle Sachen gehört, wie man hat mit Boeing und NASA zusammengearbeitet, um dieses U-Boot zu designen. Die entsprechenden Ingenieure von Boeing wurden dann von der Regierung vorgeladen für dieses Coast Guard Board und die so, ja nee, haben wir nicht gemacht. Also die hatten einen Request for Proposals gestellt, OceanGate, und die wollten jemanden haben, der das Ding für sie baut. Da hat Boeing eine Vorstudie gemacht und hat gesagt, ja, Vorstudie hier ist nicht machbar, schönen Tag noch. Weil Boeing baut für die NASA Sachen aus Carbonfaser, so Drucktanks zum Beispiel für Sonden, die leicht sein müssen. Und da haben sie dann halt so gesagt, okay, um so etwas zu bauen in dieser Vorstudie, das ist jetzt die Vorstudie, dass man das Ganze mit einem Roboter wickeln sollte und zwar aus mindestens 3 Achsen, also horizontal, vertikal und im 45-Grad-Winkel, weil Carbonfasern sind nämlich nur in einer Richtung, nämlich zugfest. Die brechen in andere Richtung sehr leicht. Also muss man diese Matten so legen, dass sie sich gegenseitig möglichst stabil schützen und stützen. Ja, und dann hat man da auch noch Beispiele gezeigt. So sieht das bei der NASA aus. Und dann kam man halt zu dem Entschluss, dass es halt sehr schwierig ist, für diese Tauchtiefe diese Carbonfasern, die ja dann imprägniert werden mit Kunstharz, also mit einem Klebesubstanz, entsprechend so auszutrocknen, dass es diesen Druckunterschied aushält. Für geringere Druckunterschiede, wie zum Beispiel im Weltraum, ne, 0 Atmosphärendruck und ein Druckbehälter, der 50 Atmosphären aushalten kann, klappt das. Für 3, 4 oder 5-mal so schwere Drücke hat man gesagt, ja, das vernünftig diesen Verbundwerkstoff vernünftig trocknen zu lassen, wird ein Problem. Da braucht man einen speziellen Ofen, wo das Ding reingeschoben wird und dann muss man das ganz kontrolliert mit den Temperaturen fahren, damit das alles funktioniert. Und die Studie endet damit, dass es also konzeptionell, was OceanGate vorhat, machbar wäre, wenn man also einige Probleme im Hinblick im Bereich der Herstellung, des trockenen Vorganges, den verwendeten Materialien, dem Zusammenbau und den gesamten Maßen, wie groß alles werden muss. Wenn man das alles löst, könnte das funktionieren. Also ein Ingenieurssprech für, seid ihr bescheuert, das funktioniert nicht, aber okay, hier ist die Studie. OceanGate hat sich gesagt, ja, die Studie finden wir gut, machen wir so. Also Boeing hatte ja 3 Lagen empfohlen, aber unser Roboter kann halt nur 2 Achsen. 3 Achse, die haben ja so einen Roboterarm, wir haben ja nur so ein Nähmaschinending da, so aus dem Automobilbereich und so. Ja, dann lassen wir die 45-Grad-Wicklung halt weg, machen wir halt nur 2 Lagen. Boeing hat gesagt 3 Lagen und das wäre schon kompliziert. Wir machen es mit 2 Lagen. Und dann haben sie halt aufgebaut, sehr viele Schichten gebaut. Der Vorteil ist, man kann sich's jetzt im Nachhinein angucken, weil die Coast Guard hat halt einige Sachen gehoben und auch die Endstücke sich angeguckt. Das sind die Endstücke, das ist das, was bei diesem Zylinder hier abgeschnitten wurde. Man hat halt den Zylinder gewickelt und dann auf Maß geschnitten. Das ist übrigens der Trockenvorgang. Also ihr wisst, Boeing hat empfohlen, großer Ofen, Temperatur kontrolliert. Ach, eine Halle tut's auch. Die haben die einfach so stehen lassen. Hat auch dafür gesorgt, dass das Material komplett einheitlich aussah, wenn man sich's jetzt mal unter Mikroskop angeguckt hat. Und man hat halt beim Wickeln, das war halt, wie gesagt, Boeing hat einen Roboterarm mit hoher Präzision empfohlen. Die haben es halt anders gemacht. Da gab es halt so leichte Wellenbewegungen. Jetzt, wer sich mit Druckkörpern auskennt, ein Druckkörper funktioniert in der Physik perfekt, je näher kugelförmig ist. Ne? Das gibt ja immer den Witz, jedes Problem in der Physik kann man kugelförmig lösen. Je näher man an der Kugelform ist, desto besser. Wenn ich jetzt beim Laminieren ein Staubkorn habe und das da noch eine Schicht drüber mache und noch eine Schicht, dann kriege ich so Berg- und Talbäder. Jetzt hat sich OceanGate gesagt, das ist ja total doof, ich brauche ja Kugelform. Wie stellen wir die Kugelform her? Ja, einfach nach 5 oder 6 Schichten gehen wir mit Schleifpapier dran und machen das Ganze wieder rund. Jetzt basiert die Idee auf einem Kohlenfaserverbundwerkstoff dran, dass die Fasern durchgängig sind. Wenn ich etwas wegschleife, wie hier in dem Bild zu sehen, sorge ich dafür, dass der Kohlenfaserstoff vielleicht nicht ganz so stabil ist wie berechnet. Das abgeschnittene Ende sah übrigens auch so aus nach einiger Zeit. Wie gesagt, alles total gut. Damit gehe ich runter auf 380 Atmosphären. Man hat dann auch Sachen wieder hochgeholt. Das ist jetzt ein Stück des Wracks. Dort hat man dann Proben genommen und stellte fest, ja, beim Auf- und Abtauchen, da dehnt sich das Material ja aus und zieht sich wieder zusammen. Das sorgt vielleicht hin und wieder auch für einige Verwerfungen. Da sieht man hier, dass es dann intern so Löcher und so gab. Und es gab sogar Verschiebungsmarken. Das heißt, bei den Tauchvorgängen muss sich dieses Material übereinander geschoben haben. Das hat man auch man hat ja so ein Akustik-Warnsignal dort eingebaut. Man sieht ja immer, dieser Safety-Feature ist, dass sie dort, wenn etwas laut wird, würde man sofort auftauchen. Wie gesagt, 3800 Meter Tiefe. Aber das Schöne ist, man hat diese Daten, man hat das jetzt ausgewertet, man kann diesen Kohlenfaserstoff knarzen hören in den Aufnahmen, wenn man weiß, worauf man achtet im Nachhinein. Das Schöne ist, man hat jetzt auch Ingenieure beauftragt, dort so alles nochmal anzugucken. Die Firma Kemper, das sind Experten für Unterwassersysteme. Denen hat man gesagt, guckt euch alles nochmal an. Und die haben halt Leute hingeschickt, anders als Stockton. Stockton Rush war ja der Meinung, man muss junge Leute direkt vom Studium einstellen, weil er hatte am Anfang so Leute, die vorher auf einem Nuklear-U-Boot der US Navy waren. Und die waren ihm seiner Meinung nach zu konservativ. Die haben halt gesagt so, ja, mach das mal vorsichtig, das könnte Todesopfer geben. Und er war der Meinung, so junge Leute sind halt inspirationeller. Er hat ein Team angeheuert, da war, glaube ich, keiner älter als 35. Und die haben ihm das U-Boot gebaut. Und jetzt so im Vergleich hat man halt diese Experten von Kemper, der halt so seit 97 irgendwie an U-Booten rumbaut und halt so hier so an den russischen U-Booten gebaut hat, an amerikanischen U-Booten rumgebaut hat, der extra für so ein U-Boot-Fensterhersteller gearbeitet hat und so weiter. Und die haben, die ganzen Folien sind online. Wenn ihr da noch mal tiefer reingucken wollt, ich habe jetzt nur so ein paar Highlights rausgenommen. Und der erklärt dann halt auch lang und breit noch, dass Ingenieursstandards halt in Blut geschrieben sind. Weil irgendjemand macht was Doofes und stellt fest, es funktioniert nicht. Und man hält sich halt am besten an die Standards der Ingenieurskunst, weil sonst wird es doof. Es gibt zum Beispiel auch einen Standard, der schon original mal herkommt von Dampfmaschinen. Wie gehe ich mit Druckunterschieden aus? Und wie der Ingenieur da so schön sagte, ja, das System kommt in 34 Aktenordnern. Alles, was man bitte einhalten sollte. Und er geht dann in seinen Folien da in Ruhe drüber, was halt alles so doof gelaufen ist. Ne? Wie zum Beispiel, was ich ja auch schon erwähnt habe, das Ganze mit den Layern. Und da geht er halt auch im Ingenieursstandard drüber, ja, okay, wie könnte man das Ganze designen, wie könnte man das Ganze modellieren, welche Fehlerquellen gibt es? Ne, da gibt es halt auch den Bereich des technisch Ausgereiften, wo er sagt, okay, man ist hier irgendwo bei Titan auf dem, naja, experimentellen Zeug und andere Sachen sind erprobt. Zum Beispiel das Fenster, das dort eingesetzt wurde in diese Titan-Halbkugel, war erprobt. Der Hersteller hat eine Version davon, die hat hinten einen glatten Rücken, also ist einfach wirklich eine Halbkugel aus Acrylglas, die ist bis 2000 Meter Wassertiefe zugelassen. Stockton Rush sagte, ja, also wir möchten das gerne ohne das hinten gerade, weil das ist ja so ein Linseneffekt, man kennt eine Linse, wir möchten das ganz einfach nur, dass es eine Halbkugel ist aus einer entsprechenden Materialstärke und gerne bis 4000 Meter, hat der Hersteller gesagt, ja, wir bauen hier das Ding, aber ohne Zulassung. Das garantieren wir nicht. Die Halbkugel ist bis 2000 Meter zugelassen, das garantieren wir dir. Das, was du haben willst, bauen wir dir, diesen Halbdom, aber das machen wir nicht. Und naja, der Ingenieur kommt jetzt halt dazu, dass er nicht sagen kann, wie Titan explodiert ist. Dass es halt wahrscheinlich irgendwas mit Carbonfasern zu tun haben wird. Man ist aber nicht sicher, wo genau an dem Zylinder das jetzt genau geknallt hat. Wahrscheinlich ist es halt so, dass es irgendwo das Material nachgegeben hat. Laut der Firma Kemper. Allerdings ist halt auch möglich, dass das Fenster nachgegeben hat. Da waren sie sich nicht sicher. Zu dem Zeitpunkt hatte man noch nicht alle Teile vom Boden gehoben. Jetzt ist man sich sehr relativ sicher, es ist wahrscheinlich ein Fehlerpunkt gewesen, da wo der Titanring, also diese Halbkugeln, mit der Kohlenfaserstoffverbund zusammenkamen. Weil dort halt natürlich zwei verschiedene Materialien, wer hat es geahnt, sich unterschiedlich verhalten, wenn man sie belastet. Ne? Titan verhält sich vielleicht ein wenig anders als ein bisschen Kleber und Carbonfasern. Er hat dann halt noch einiges an Empfehlungen gegeben für zukünftige, dass experimentelle Fahrzeuge vielleicht keine Passagiere dabei haben sollten. Was ja auch war, ne? Also bei OceanGate hatte man keine Passagiere an Bord. Man hatte Missionsspezialisten dabei, die zur weiteren Forschung 300.000 Euro bezahlt hatten. Ne? Das war also kein Personal, das dort Passagier war. Und man hat halt auch gesagt, okay, man sollte halt gewisse Mindeststandards einhalten, was Rettungsmittel und so weiter angeht. Und dass man vielleicht auch ausgebildete Ingenieure an solche Projekte ranlässt und nicht einfach nur Leute, die gerade frisch vom Studium fertig waren. Allerdings, ich sehe es ja so, man muss ja auch das Gesamtbild ansehen. Ich meine, ich bin Ingenieur, ich könnte mich jetzt auf diese rein technischen Daten zurückziehen, aber ich finde, man muss OceanGate halt auch noch insgesamt für dieses Gesamterlebnis, das man dort gekriegt hat als Passagier, ja, wirklich noch was dazu sagen. Also man hatte zum Beispiel im Winter 2022 auf 2023, wir reden von der Südhalbkugel, es ist dort nicht sonderlich warm. In der Nähe der Titanic, wir wissen, Eisberge kommen jetzt nicht in den Tropen vor. Man hatte dort das U-Boot draußen geparkt, weil Hallenplatz kostet ja Geld. Man hat es also einen Winter draußen stehen lassen zwischen ein paar Containern. Die Fahrt zur Titanic war an den ersten Malen, hatte man ein großes Schiff gemietet, hatte dann mit einem Kran die Titan und das darunter liegende Schlitten, die hatten so einen Schlitten zum Auf- und Abtauchen. Die haben also quasi so eine Art Plattform gehabt, die ist mit abgetaucht, da ist das U-Boot draufgetaucht, dann haben Taucher es festgemacht und dann ist es mit aufgetaucht und andersrum, genau rückwärts. Und diese ganze Konstruktion hat man immer mit einem Kran an Bord gehoben und wieder runtergebracht. Man kann das natürlich auch anders machen. Später hat man halt einfach kleinere Schiffe, die vielleicht günstiger waren, gemietet. Das da hinten dran, was da hinterhergezogen wird, das ist die Titan auf der Plattform. Wie gesagt, Salzwasser dauerhaft auf Kohlenfasern, Eis und Schnee, das macht diesem U-Boot nichts aus. Keine Angst. Wie gesagt, das sah dann halt so aus, dass man da dann mehrere tausend Seemeilen das Ding hinterhergeschleppt hat. mit Wellen, Wind und sonst was und ist man da halt eingestiegen. Man hat ihm ja auch gesagt, okay, es gibt Probleme. Also es sind so E-Mails, die man nach und nach Jahre vorher gesehen hat. Zum Beispiel, man hat halt das Problem, dass Kohlenfaserstoffe vielleicht weich werden, wenn man immer wieder Druck drauf gibt und weggibt und Druck drauf und Druck weg. Hat er geantwortet, ja, weiß ich, ist aber nicht mein Problem. Man hat ihm halt auch gesagt, okay, pass mal auf, andere U-Boot-Fahrer haben ihm geschrieben und haben gesagt, ja, komm, ich habe da ganz schlechtes Gefühl mit dem, was du machst. Ja, und dass der Stockens Antwort war dann so, I request that you keep your opinions to yourself because our analysis is ongoing and you have no reviewed the terabytes of data und überhaupt und du hast keine Ahnung und sei mal gut und sei mal ruhig. Ja, und dann halt so nach unten, as someone who has been on the receiving end of uninformed accusations from industry pundits, I hope you and all your people will think twice before expressing opinions on subjects in which you are not fully versed. Ihr habt ja alle keine Ahnung, ich habe hier recht und ich bin ja Milliardär nicht umsonst. Und sein Director of Marine Operations, also den U-Boot-Fahrer, den er angeheuert hatte für Sicherheitszeug, der hat übrigens dann gekündigt. Die Präsentation, die er zu seiner Kündigung zusammengestellt hat, finde ich persönlich auch noch wunderschön. Er sagt halt nach dem Motto, Titan sollte nicht bemannt tauchen. Man kann es unbemannt ausprobieren und nach 50 Tauchvorgängen könnte man es mal ausprobieren. Und ich weiß nicht, wer von euch in einem Hackerspace sich überlegt, okay, wir müssen ja in einem geschlossenen Zylinder CO2 loswerden. Ne? Überleben unter Wasser ist, wir brauchen Sauerstoff und wir müssen unseren eigenen CO2 loswerden. Wenn ich euch jetzt diesen Auftrag geben würde, als Hacker, baut mir mal ein Überlebenssystem für ein U-Boot. So mancher Hackerspace würde vielleicht auf solche Lösungen kommen. Ob ich denn in euer U-Boot einsteigen würde, würde ich mir überlegen. Das sind Sauerstoffzylinder und auf der rechten Seite ist der CO2-Entferner. Das ist ein Computerlüfter. In den Beutel hätte man jetzt ein CO2-absorbierende Chemikalie gelegt und das war das Überlebenssystem. Also, ich weiß nicht, eine Box wahrscheinlich von Walmart gekauft, eine Labornetzspannung versorgen, also nicht mal extra was gelötet und dann das Ganze aus in so einer Plastikbox. Fände ich persönlich jetzt nicht unbedingt erfolgsversprechend, um da einzusteigen. Ja, sie haben auch das Computersystem, ist halt so, ja, okay, kann man schon so machen. Man kann so eine fliegende Verlötung schon machen. Allerdings wäre das kein Fahrzeug, wo ich persönlich einsteigen würde. Das sind also die kleinen Probleme. Schön sind's, wir hatten ja auch über undichte Dichtung bei den Briten geredet. Diese Dichtung kommt mit Handbüchern, wie man sie einzubauen hat. Ja, dass man halt bitte, um es die Dichtung reindrücken zu kommen, macht man bitte so einen Graben, der nach unten so ein bisschen trapezförmig rausgeht und dann kann man das da reindrücken und wenn dann Druck auf die Dichtung kommt, dann hat die Platz, um sich dort auszudehnen und so weiter. Das ist das Handbuch des Herstellers. Diese Handbücher, die sind ja nur Richtlinien. Ne? Wir haben alle Fluch der Karibik gesehen, so grundsätzliche Richtlinien muss ja man nicht einhalten. OceanGate hat das Problem so gelöst. Wir reden von einer wasserdichten Dichtung für 4000 Meter Wassertiefe. Und spätestens an dem Zeitpunkt hätte ich so ein Ding gesehen, wäre ich nicht mehr eingestiegen. Ja, das beendet meine dreiteilige Saga zu den U-Boot OceanGate. Ich bin bis heute immer noch bei Spotify auf Platz 1, was U-Boot angeht, weil ich nämlich zu doof bin, U-Boot zu schreiben wie alle anderen. Nämlich die offiziellen Medien haben U-Boot geschrieben. Und komischerweise sucht jeder U-Boot ohne Bindestrich, also so gesehen, wer bei Spotify etwas zu Titan sucht, landet bei meinem Podcast und das beendet es. Wer Feedback hat, nicht mehr auf Twitter, das wäre normalerweise der erste Link gewesen, sonst meine Socials sind hier, wer Fragen stellen will, bitte, eine sinnvolle Antwort werdet ihr vielleicht von mir nicht kriegen, das wäre es gewesen, Sticker beim Ausgang.
Wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit für zwei Fragen. Hätten wir noch kurz Zeit? Ah, da hinten, jetzt muss ich nur durch. Ne? Kannst du noch mal zwei Bilder zurückgehen?
Ja, das ist quer zur Dichtung. Ja, irgendwie muss man die Dichtung ja in diese rein, da braucht man ja Druck und da braucht man auch mal ein Loch halt, ne? Oder man macht das halt, wie der Hersteller sagt. Ja, ja, klar, eine Dichtung muss man wechseln, ist ja wichtig, damit sie dicht sind.
Noch eine, gibt es noch eine Frage zu dem Thema U-Boote? Ja, hier noch.
Ja, gut, bei den Russen ist man sich nicht so sicher, ob da Feinde dabei sind oder nicht. Ne, da reicht der Russe sich selber, ja. Ja, Kursk ist ja eine Fehlfunktion einer Waffe. Das ist ja jetzt, das hat ja hier nichts mit zu tun. Das ist ja eher so Designfehler und nicht, dass da eine Waffe schiefgelaufen ist. Deswegen habe ich die Kursk gar nicht damit erwähnt, weil das war ja dann schon wieder mit Explosionsstoffen. Das macht ja dann weniger Laune. So, ja, danke für die Teilnahme, danke für den vollen Raum.
Wenn es weiter keine Fragen mehr gibt, dann bedanke ich mich bei euch für die Aufmerksamkeit und natürlich bei dir, Sven, für den tollen Vortrag. Applaus